Börsenradio Network AG, das Vorstandsinterview.
Ich hatte letzte Woche so ein Stück weit von der Analogie zu einem Gebäude gesprochen. Das heißt also, bisher haben wir die Penthouse-Wohnung vermietet, jetzt vermieten wir auch noch die Wohnung darunter und auch noch die Wohnung darunter.
Jahreszahlen.
Mein Name ist Lars Moosdorf, ich bin Finanzvorstand der Eurotelesites. Wir betreiben 14.000 Mobilfunkmasten in Österreich und auch in der CEE-Region.
Willkommen beim Börsenradio. Herr Moosdorf, wie schnell doch so eine Woche vergeht, ne? Vor einer Woche hatten wir uns getroffen zu einem kurzen Austausch auf den Hamburger Investorentagen HIT. Vielleicht so ein kurzes Recap aus Ihrer Sicht, als Emittentensicht. Wie haben Sie denn die Stimmung wahrgenommen auf dieser Konferenz? Auch gerade bezüglich der anderen Emittenten und natürlich auch Ihrer Investoren.
Wir behalten die HIT in einer sehr, sehr guten Erinnerung, weil es für uns eine Veranstaltung war, die uns tatsächlich Zugang ermöglicht hat zu Investoren, die sich für unser Businessmodell interessieren. Das heißt, wir haben sehr gute Gespräche geführt, wir haben vieles mitgenommen, wir hatten einen sehr guten Austausch auch über die One-on-Ones und über die Gremiensitzung hinaus und sind da wirklich sehr dankbar, dass Montega das so gut organisiert hat und inzwischen ein so etabliertes Format geschaffen hat, das einen deutlichen Mehrwert für uns aus Unternehmenssicht bringt.
Über Zahlen konnten wir uns noch nicht so richtig austauschen, da konnten Sie noch wenig sagen. Das ist heute, eine Woche später anders. Die Zahlen sind da druckfrisch heute Nacht rausgekommen. Überschrift ist Ziele erreicht. Sprechen wir doch über die wichtigsten Eckdaten. Da sind ja zum Teil recht knifflige Begriffe dabei und auch Interpretation. Umsatz, da muss man relativ wenig interpretieren, wenig knifflig. 280 Millionen oder vielleicht doch 4% mehr auf der Reported-Seite. Das klingt zunächst mal überschaubar.
Ich würde ganz gerne nochmal ansetzen bei der Idee, warum denn die Telekom A1 2023 eine eigenständige neue TowerCo abgespalten hat. Und das geht ein Stück weit zurück auf die Idee, die wir im Markt sehen, dass das genutzte Mobilfunkvolumen stetig steigt. Also je nachdem, ich hatte es letzte Woche kurz erwähnt, welcher Quelle man Glauben schenkt, werden das um die 40% Wachstum pro Jahr sein. Das heißt, wir reden um richtig hohe Volumina. Und jetzt sind die Towercos natürlich nicht diejenigen, die über das Datenvolumen wachsen, aber die aufgrund der moderneren Technik auch eine Verdichtung organisiert bekommen müssen. So benennen wir uns als Infrastrukturanbieter. Und zurück zu uns. Wir haben von Anfang an, vom Spin-off an, einen Free Cashflow generiert, der sehr positiv war, der über die Jahre positiver wird. Und dementsprechend entspricht dieses Wachstum 4%, das wir jetzt geliefert haben, zum dritten Mal in der Folge unserem Versprechen. Das heißt, wir erhalten, was wir vorher prognostiziert hatten. Und zweitens muss man auch noch ein bisschen vorsichtig über die 4% hinausschauen, weil wir nämlich, wenn wir den One-Time-Effekt, den wir in 2024 hatten, berücksichtigen, dann dürfen wir sogar ein Wachstum von leicht über 5% vermelden. Und das in einer Zeit, in der die Inflation zurückgeht, aber immer noch relativ stark war.
Das sagen Sie natürlich dann als CFO. Ich als Journalist gucke mir dann so die Reported-Seite an und der Zuhörer, Zuhörerin macht sich dann das eigene Bild. Ja, wo kommt der Umsatz her? Das ist vielleicht schon ein bisschen kniffliger. Es gibt mehr Türme, nämlich 255 mehr, aber offensichtlich haben Sie einige abgeschaltet. So erkläre ich mir das, denn netto ist die Zahl kleiner. 180, also wenn ich es ins Verhältnis setze, nur 1% mehr Türme, aber 4% oder wie Sie es betrachten, 5% mehr Umsatz. Welche Rolle spielen dann da also die Preise?
Das Wachstum einer TowerCo und auch im Speziellen unserer TowerCo darf man nicht nur an der Anzahl der Türme festmachen. Und da haben Sie völlig recht. Das ist eigentlich der wichtigste Parameter, dass wir in unserem Fall eben auch letztes Jahr insgesamt fast 53 Millionen Euro reinvestiert haben. Das heißt, wir haben deutlich in die Verdichtung des Netzes mit den 255 Türmen investiert. Gleichzeitig kommt es immer wieder auch über die 6 Länder, in denen wir tätig sind, natürlich zu einer Konsolidierung dahingehend, dass wir Türme abbauen müssen. Und das Wachstum auf der Topline, also beim Umsatz, kommt im Wesentlichen natürlich aus den neuen Türmen. Aber das sehen Sie leicht verzögert, weil der Turm ja praktisch über viele, viele Jahre zum Umsatz beiträgt. Das ist ja die positive Equity-Story, die haben wir für Investoren zu sagen, die Türme halten ewig. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass wir neben einer puren Erweiterung des Netzes natürlich auch unsere bestehenden Türme aktualisieren müssen, so dass mehr Equipment auf den Türmen verbaut werden kann. Ich hatte letzte Woche so ein Stück weit von der Analogie zu einem Gebäude gesprochen. Das heißt also, bisher haben wir die Penthouse-Wohnung vermietet, jetzt vermieten wir auch noch die Wohnung darunter und auch noch die Wohnung darunter. Das heißt also, die sieht man zum Beispiel an der gewachsenen Tenancy Ratio, also wie viel Mieter in Anführungsstrichen pro Turm inzwischen angesiedelt sind, was wir sehr positiv erachten. Und dementsprechend kommt natürlich das Wachstum auch dadurch, dass wir die bestehenden Türme so vorbereiten, dass sie für neues Equipment genutzt werden können. Und last but not least im Prinzip, wir auch darüber nachdenken, weitere Umsätze mit unserer bestehenden Infrastruktur zu generieren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, Solarpanels, die wir um die Türme herum bauen, aber auch zum Beispiel Batteriespeicher und Außenwerbung. Das sind Dinge, die im Moment in kleinen Schritten sich entwickeln, aber die wir bewusst auch anflanschen, wenn ich das so sagen darf, an das Kerngeschäft, die Türme zu vermieten.
Jetzt wird es richtig knifflig, was auch die Sprache Ihrer Businesswelt angeht. Onboarding von 338 Mietern, davon 155 Drittmieter. Hoppala, was bedeutet das?
Das ist genau im Prinzip die Frage der Mieter auf den Türmen. Das heißt also, ein Turm besteht ja zunächst mal aus Stahl und wir vermieten die Fläche auf diesem Turm. Das heißt, das sogenannte aktive Equipment, die sendenden Einheiten, die mit ihrem Mobilfunkgerät zum Beispiel kommunizieren, die bleiben im Besitz der Telekom. Und trotzdem, je mehr Equipment, das heißt 3G, 4G, 5G, vielleicht irgendwann, wir hatten es besprochen, mal 6G in mittlerer Zukunft. Dieses Equipment, diese Ausstattung benötigt natürlich zusätzlichen Platz. So, und wenn wir jetzt quasi darüber sprechen, dass wir 338 Tenants ergänzt haben, dann ist es genau das, dass wir quasi auf den Türmen insgesamt 338 zusätzliche Mitbewohner, wenn ich das so sagen darf, also neues Equipment verbaut haben. Und was uns besonders freut, was auch Antrieb der Abspaltung war, das sogenannte Drittgeschäft. Also Drittgeschäft ist für uns das Geschäft, was sich außerhalb unseres Anchor-Tenants, das heißt außerhalb der Telekom A1 befindet. Und die Tatsache, dass wir von den 338, 155 Fremdfirmen oder Drittgeschäft akquirieren konnten, zeigt eben, am Ende mit einem Wachstum von ohne One-Time-Effekte 18, fast 18%, beziehungsweise year over year knapp 10,4%, doch eine starke Steigerung, die belegt, dass die Abspaltung, glaube ich, auch im Großen und Ganzen Sinn macht.
Drittmieter, Third Party, kann man eigentlich auch Untermieter sagen, ja, oder?
Dürfen Sie auch Untermieter sein.
A1 Telekom. Die Geschichte hatten Sie eingangs noch mal kurz skizziert. Umsatzanteil über 90%. Haben Sie da irgendein Ziel? Soll das irgendwann 50-50 sein? First Party, Second oder Third Party?
Zunächst mal sind wir sehr dankbar, dass wir einen langen, nicht endenden Mietvertrag mit der A1 geschlossen haben, der uns eine große Visibilität der Cashflows in Zukunft geben wird. Dieser Vertrag kann einseitig, das ist dieser sogenannte MLA-Vertrag, sehr branchenüblich, alle 8 Jahre gekündigt werden. Aber die Geschäftsgrundlage der A1 sind unsere Türme, auf denen sie natürlich jetzt als Mieter platziert ist. Und in diesem Sinne schauen wir nicht so sehr darauf, ob jetzt quasi die A1 von 92 auf 90 auf 88 im Marktanteil unseres Geschäftes rückt, sondern wir schauen wirklich darauf, was ist lukratives Zusatzgeschäft, was wir generieren können. Und natürlich, wenn Sie auf die absoluten Zahlen schauen, wird auch weiterhin die A1 der Haupttreiber unseres Wachstums sein. Das muss man ganz klar so sagen. Und deswegen glauben wir eben, dass wir heute schon ein gutes Netzwerk anbieten können, auch für Drittmieter. Und die Entwicklung wird zeigen, dass sich das leicht entkoppelt. Aber aufgrund des langjährigen Mietvertrages ist es nichts, was jetzt bewusst forciert werden sollte, weil das gibt uns die Stabilität und auch die Wachstumsoption.
Kosten haben Sie offensichtlich kaum bis keine. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Also EBITDA von 240 Millionen bei einem Umsatz von 280, also eine Marge 85%. Können Sie da die A1 Telekom Schuldenberg Mitgift nicht schneller tilgen als nur die 34 Millionen jetzt im vergangenen Jahr?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, zunächst mal ist es uns wichtig, von Anfang an nicht nur branchenübliche Margen, sondern auch sogar sehr gute Margen geliefert zu haben. Das heißt, wir haben von Anfang an nicht nur die Topline entwickelt, sondern haben auch gleichzeitig eine sehr konzentrierte Kostenallokation vorgenommen. Und die Margen sind in der Branche durchaus üblich. Wie gesagt, wir befinden uns da, glaube ich, im soliden Mittelfeld und haben da wirklich gute Ergebnisse bisher erzielt, was auch nach vorne blickend weiterhin so Bestand haben soll. Jetzt ist es aber so, dass sie auch unter dem EBITDA natürlich Kosten sehen, die auf uns zukommen. Und ich spreche da auch von Gesamtkosten, die wir natürlich berücksichtigen müssen. Die Milliarde kostet natürlich Interest. Darüber hinaus haben sie aber auch die Flächen, die wir mieten, die wir heute auch bewusst mieten, um, deswegen sprechen wir meistens vom EBITDA After Lease, weil das muss man, glaube ich, durchaus berücksichtigen. Und das sind solche Parameter. Wir haben bisher unser Wort auch hier gehalten und haben das Jahreseinkommen, also was am Ende unterm Strich abzüglich aller Kosten übrig geblieben ist, genutzt, um zur Schuldentilgung beizutragen. Wir sind, was die Schuldentilgung angeht, sogar ein Stück weit vor der Zeit, das heißt also vor dem Plan. Wir haben jetzt ein Leverage von 5,5 und das ist leicht besser als ursprünglich im Businessplan über die mehrjährige Kalkulation geplant. Nichtsdestotrotz muss natürlich auch erstmal das Gesamtgeschäft funktionieren. Das heißt, die 14.000 Türme wollen natürlich auch instand gehalten werden und wollen betrieben werden und die Kosten muss man eben auch insgesamt berücksichtigen.
Leverage 5,5, zuletzt waren es 6,3 gewesen. Ziel ist 5 oder darunter. Das haben Sie eigentlich fast erreicht. Also könnte man doch eine Dividende zahlen, perspektivisch schon fürs Jahr 2026 dann?
Die Frage kriegen wir auch von dem einen oder anderen Investor. Also wir sind an der Stelle etwas zurückhaltend und zwar aus folgendem Grund. Wir haben von Anfang an gesagt, also vom Tag des Spin-offs, dass wir in den ersten 4 Jahren eben kein M&A-Projekt angehen wollen und auch zweitens keine Dividende bezahlen, weil wir ganz bewusst erstmal deleveragen wollen. Jetzt ist es so, 5,5 ist ein tolles Ziel, also ein toll erreichtes Ziel, so muss man es formulieren. Und gleichzeitig, wenn wir nach vorne blicken, sind wir optimistisch, dass dieser Abbaupfad Richtung Midterm-Target, also Richtung 5, dem Fünffachen, was wir uns vorgenommen haben, auch weiter gut voranschreiten wird. Wir erwarten im Jahr 2026 in unserer aktuell veröffentlichten Guidance weiter auch eine Verbesserung, aber das Jahr 26 wird ein sehr CapEx-intensives Jahr. Das heißt also, wir planen sogar über 400 Türme zu bauen, mehr als im letzten Jahr, was uns langfristig natürlich auch auf der Umsatzseite helfen wird. Gleichzeitig ist es so, dass wir ein paar Spillover-Effekte aus 25 mitnehmen. Also wir haben 25 19 statt 20% CapEx ausgegeben und das sind Effekte, die Sie jetzt in 26 beim Cash-Out sehen werden. Und deswegen müssen wir bei dem weiteren Abbaupfad von 5,5 abwärts zu 5 ein bisschen vorsichtig sein. Die Quintessenz ist, wir werden weiterhin auf dem Weg laufen, aber eben nicht so, dass wir Ende des 26er Jahres bereits ganz nah dran sind.
Eine schöne Sache habe ich noch gefunden. Die Personalabteilung hat sich offensichtlich High Bob gegönnt, die Techniktruppe, den Site Manager und Farseer ist eine neue Software, die sich auf Finanzplanung und Finanzprognose spezialisiert. Das ist dann Ihr neues Spielzeug, oder?
Ehrlich gesagt ist es eigentlich unser aller Spielzeug dahingehend, dass wir diese 14.000 Mobilfunktürme mit einer Truppe von nur 200 Mitarbeitern managen in den 6 Ländern. Das heißt also, wir sind heute, was die Aufbauorganisation angeht, hervorragend aufgestellt. Wir sind inzwischen, glaube ich, gut etabliert. Bin sehr dankbar dafür und das darf ich, glaube ich, auch im Namen unseres CEOs sagen, dass wir ein sehr, sehr committedes Team haben, die sich wirklich reinhängen, sonst wären solche Ergebnisse nicht möglich. Und das heißt aber im Umkehrschluss, dass wir versuchen müssen, dass wir das Wachstum eben ohne sprungfixe Kosten auf der Personalseite hinbekommen. Und es geht nur so, dass wir quasi uns auch technologisch intern digitalisieren, die Prozesse digitalisieren. SiteTracker ist unser Asset-Management-Tool, das haben Sie richtig gesagt. HiBob ist die HR-Geschichte und das Controlling-Tool. Farseer hilft uns eben, die Budgetplanung zu vereinfachen und gleichzeitig aber auch eben insgesamt die konzernweite Kalkulation zu standardisieren und auch zu optimieren. Und wir sind mit allen 3 Tools, die wir jetzt im Einsatz haben seit dem letzten Jahr, sehr zufrieden, haben wirklich auch positive Effekte sehen dürfen, was die Effizienz angeht. Und was wir gerade erarbeiten, beziehungsweise da auch schon in den Use Cases drin sind, ist dann tatsächlich der Einsatz von AI auf Basis der gerade genannten Tools. Und auch da sind wir optimistisch, dass uns das nochmal helfen wird, das Wachstum weiter gut zu stemmen.
Lars Mausdorf, der Finanzvorstand der Eurotelesites. Dankeschön.
Vielen Dank.
Börsenradio Network AG. News aus Österreich.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.